So, ich zeig dir jetzt was.
Hier.
Was siehst du?
Oh, wow. Also Matthias zeigt mir hier gerade was in der Kamera, das so geil aussieht, dass mir sofort der Speichel in die Mundwinkel läuft. Es sieht aus wie ein großer Donut.
Ach so, der ist nur groß. Der ist nur groß, weil ich den viel weiter vorne... So, der ist, wenn das so aussieht, der ist fast so groß wie ich.
Ja.
Wie mein ganzer Oberkörper. Nein, ich halte den nur sehr nah dran an die Kamera. Das ist ein gewöhnlich großer Donut, aber ich habe mir heute überlegt, ich hätte gerne was mit, im Englischen heißt das ja mit Frosting, also mit so, mit so einer Zuckergussschicht oben. Und da habe ich den gefunden, der hat eine pinke, pink ist ja so mit meiner Lieblingsfarbe, hat ein pinkes Frosting und da sind so Marshmallow-Dinger drauf, das aussieht wie, als wären da so kleine Schneeflocken drauf. Und was fällt dir aber auf, wenn du dir den jetzt anguckst?
Der ist halbiert.
Ja, der ist halbiert und jetzt sage ich dir, warum. Ja, wir nehmen heute nämlich relativ spät auf und der Nachteil ist, ich bin nicht mehr allein zu Hause, sondern meine Frau ist da und ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so früh kommt und habe nur für mich was quasi zum Kredenzen fürs Kaffeetrinken gekauft und habe dann natürlich ihr die Hälfte abgegeben.
Oh, ist das lieb. Weißt du, wie es bei uns ist? Wenn ich meiner Partnerin sage, willst du was noch von meinem Vollkornkeks? Steckt sie sich immer einen Finger in den Mund und sagt, nee, danke, davon nicht.
So, wir starten heute ohne großes Wenn und Aber, starten wir mit einem kleinen, ein Teil unserer neuen Lieblingskategorie, mit einem kleinen Quiz.
Quiz. Talk.
Wo liegt der Weltrekord für den höchsten Turm gebaut aus Eisstielen? Ich gebe dir natürlich Antwortmöglichkeiten. A, 4 Meter, B, 12 Meter oder C, 24 Meter.
24 Meter.
Das ist richtig. Aufgestellt ganz kürzlich, ich glaube Anfang des Jahres, von Manuel de Mundo, 23,81 Meter. Besteht aus 17.000 Eisstielen.
17.000?
17.000. Die muss ja auch alle jemand...
Ja, oder eine Eisbude haben.
Wie viel kostet die teuerste Eiskugel der Welt? A, 43 Euro. B, 2.374 Euro. Oder C, 6.211 Euro.
Ich sag mal die Mitte und würde das damit begründen, das gilt aber auch für alle anderen Sachen. Ich glaube, das gibt so ein Blattgold, was man essen kann oder sowas. Vielleicht ist das da drin.
Es ist C, 6.211 Euro, die Kugel. Und da sprechen wir jetzt nicht von einer Kugel, die so groß ist wie die Silvesterkugel am Times Square, sondern eine gewöhnliche Eiskugel. Und zwar heißt das, da muss ich mich ein bisschen anstrengen, Byakuya. Weiße Nacht heißt das übersetzt und das, die besondere Zutat, du hast im Prinzip recht, es gibt natürlich eine besondere Zutat, da ist wahrscheinlich trotzdem Gold als Deko oder irgendwas, das wird wahrscheinlich auch mit einer gewissen Experience rüberkommen, aber das Teure daran ist weißer Trüffel, ein besonderer weißer Trüffel. Würde ich nicht probieren, weder, also zum einen natürlich wegen des Geldes und zum anderen klingt das jetzt nicht so nach dem, was ich so gerne mag.
Ja, das ist ja, ich habe gedacht, in dem Herstellungsverfahren ist das vielleicht so teuer. Weiß ich nicht, weil das eine Kugel Milcheis ist, gemolken von Spitzmäusen oder so.
Ja, solche ekligen Sachen gibt es ja trotzdem. Wo wird am meisten Eis gegessen? A, Neuseeland, B, Kanada oder C, Finnland?
Also vom Bauchgefühl würde ich sagen, da wo es kalt ist, isst man nicht so viel Eis, aber das ist bestimmt der Trick. Deswegen sage ich einfach Finnland.
Du warst, an für sich warst du auf dem richtigen Weg. Es ist tatsächlich A, Neuseeland.
Ach.
Muss aber dazu sagen, Finnland ist das europäische Land, wo am meisten Eis gegessen wird. Oh. Also es kommt in der Weltrangliste auf Platz 4. Auf Platz 1 Neuseeland mit, halte ich fest, 28,4 Liter pro Kopf im Schnitt im Jahr.
Oh, einfach sich die Masse mal vorzustellen.
Das sind über 2 Liter im Monat Eis. Okay, gut. Ja. So, und eine letzte Frage habe ich für dich. Wann wurde die erste Eisdiele eröffnet? A, 1668, B, 1768, C, 1893 oder D, 1905?
Eis herzustellen ist bestimmt ein kompliziertes Verfahren damals gewesen. Was war nochmal C?
1893.
Ich sag das.
Es war tatsächlich 1668. Oh. Da gab es natürlich gewisse Eisformen. Es gibt auch im alten China schon so irgendwie Sachen aus gefrorenem Reissorbet gemischt mit Früchten. Mhm. Aber die erste wirklich kommerzielle Eisdiele gab es 1668, gegründet oder eröffnet von dem Sizilianer Francesco Procopio de Coltelli. Ein ja. ehemaliger Koch des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Und eröffnet in Paris. Die erste Eisdiele in Deutschland, da ist ganz viel Konjunktiv drin, wurde vermutlich 1799 in Hamburg eröffnet. Ein Eisquiz heute, und das natürlich nicht ohne Grund, denn wir besprechen heute die Folge Eis. Und es sei nicht, wir wollen gleich unsere Euphorie kundtun und ich sage mal, ich stelle mal die These auf, dass diese Folge ein Meisterwerk ist.
Ja, dem möchte ich nicht widersprechen. Die Folge ist wirklich ganz grandios. Mit das Beste ist, dass die Folge im Englischen auch einfach Eis heißt.
Stimmt.
Stimmt. Also das Drehbuch ist von Glenn Morgan und James Wong. Von den beiden haben wir schon eine richtig tolle Folge gehabt. Und zwar Das Nest.
Mm.
Regie David Nutter. Ich glaube, der hat auch bei der Folge Regie geführt. Und in der USA wurde die im November 93 ausgestrahlt und in Deutschland Oktober 94.
Das mit Regie stimmt auf jeden Fall nicht.
Nicht David Nutter?
Mm-mm. Harry Longstreet.
Bei Eis.
Nee, bei Squeeze.
Ja, stimmt. Ja. Matthias hat vollkommen recht. Das war nämlich der Regisseur, und da haben wir auch drüber gesprochen, mit dem die Drehbuchautoren und der Schöpfer der Serie Carter und auch David Duchovny nicht so klar gekommen sind und wo die Cutterin noch sehr viel herausholen musste aus der Folge.
Wir müssen das nicht rausschneiden, weil das Beste ist, du hast trotzdem ein bisschen recht, weil David Nutter hat nämlich bei Tooms Regie geführt. Könnt ihr vielleicht was damit zu tun haben, dass man bei Squeeze, bei Das Nest nicht so zufrieden war und dann lief Eis vielleicht sehr, sehr gut und dann hat man, und da greifen wir ja schon ein bisschen voraus, wir freuen uns aber sehr darauf, unser Toomsy kommt ja nochmal, nämlich bei der Folge Tooms, und da hat dann David Nutter auch Regie geführt.
Genau, bei Tooms hieß das Wesen oder die Kreatur in der Folge Das Nest, und wenn Matthias und ich, wenn wir uns unterhalten, dann sagen wir selbst für diese alte Folge, also für die Folge Das Nest, da sagen wir immer Tooms zu.
Große Missverständnisse.
Ja, genau, weil wir das so sehr an dieser Figur festmachen. Also zurück zu Eis, ja. Die Folge spielt in Alaska, ungefähr 400 Kilometer nördlich des Polarkreises, an einem Ort, der heißt Icy Cape, auf einer Forschungsstation. Als erstes sehen wir eingeschneite Häuser und einen Schneesturm. Da muss ich gleich mal eine Frage stellen.
Mhm.
Ist das so ein Matte-Painting gewesen? War das ein Bild oder ist das eine echte Aufnahme?
Auf jeden Fall schlecht. Auf jeden Fall schlecht. Das macht aber nichts, weil es funktioniert.
Ja.
Weil irgendwie mit dem Geräuschen von so einem kalten Wind, natürlich hört man nicht, ob ein Wind kalt ist, aber das funktioniert alles so, und dann hat man ein ziemlich schlechtes Bild. Ich weiß nicht, ob das ein schlechtes Foto ist. Es hat auf jeden Fall, sieht es nicht gut aus. Und einen ziemlich schlechten Schneesturm oben drüber gelegt. Aber alles in Kombination finde ich es trotzdem ungemütlich und mir ist kalt, wenn ich das sehe. Von daher zweckmäßig.
Ich habe das gesehen und habe gesagt, das ist doch ein Bild. Und dann habe ich gesagt zu mir selbst, nee, das ist kein Bild. In dem Haus ist ja Licht an. Wirklich?
Ja.
So. Wir wissen dann, dass wir ganz weit draußen sind und dass wir diesmal so weit draußen sind wie noch in keiner Folge zuvor. Wir haben ja sonst immer Wald oder Stadt und diesmal gleich Schnee und eben diese Gebäude und diesen Sturm. Dann kommt ein Cut und dann sind wir in einer Nahaufnahme an einem vereisten Fenster, ganz, ganz dicht dran. Also ein wirklich Kontrastprogramm. Dann fährt die Kamera so ein bisschen los und fährt über so ein Thermometer. Da erfahren wir, dass 34 Grad minus sind und dann über einen Wecker. Und da sehen wir auf dem Wecker die elektronische Anzeige, dass es 8.29 Uhr am Morgen ist. Und dann sehen wir einen Hund, der in einem umgestürzten Mülleimer nach Nahrung sucht. Ich glaube, das ist ein Border Collie. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
Da bin ich mir auch nicht sicher, aber was bekannt ist, ist, dass das der Vater des Hundes von David Duchovny ist.
Richtig. Der Blue heißt. Der Blue. Nicht der Vater, Mensch. Sondern der Hund von David Duchovny.
Also, nicht durcheinander bringen, Leute, ja? Also, der Hund ist nicht der Vater von David Duchovny.
Ja, genau. Ich hau jetzt gleich mal eine Frage rein. Ich habe nämlich nicht den Abgleich gemacht. Diese Folge wird ja sehr oft verglichen mit dem Film Das Ding aus einer anderen Welt.
Mhm.
Von John Carpenter, von 82, glaube ich.
Ja.
Steigt das auch mit dem Hund ein, mit dem Schäferhund?
Jein, das steigt mit diesem, der haut ab von der anderen Station,
ach ja,
wo ja der 2011er The Thing spielt. Der haut ab von der Station und wird verfolgt von diesem Hubschrauber.
Ja, ja.
Aber
ja.
Theoretisch steigt es auch mit dem Hund ein, ja. Also ja. Das sind Parallelen, die sind auch nicht zufällig,
ja,
würde ich einfach mal behaupten. Weil eine Figur, ich glaube, der ist bei den zwei am Anfang dabei, ja, im Prolog, da heißt nämlich einer Campbell. Und der Autor von Who Goes There, das ist quasi die Kurzgeschichte, ist eine Kurzgeschichte, ne?
Ja.
Die Kurzgeschichte, auf der alle drei, es gibt ja inzwischen schon drei The Thing-Verfilmungen beruht, der heißt John W. Campbell Jr.
Ja.
Also das, man hat sich da auf jeden Fall, ich würde an der Stelle sagen, auch nicht bedient, sondern das ist dann schon eine klare Hommage. Weil das, ja, klar, macht man nicht, wenn man nicht ein Fable für diese Verfilmungen hat.
Der größte Unterschied zwischen diesen Filmen und dieser Geschichte und der Akte X-Episode, über die wir sprechen, ist, dass The Thing, das Ding aus einer anderen Welt, Buchvorlage als auch Film spielen am Südpol. Und diese Folge spielt oben in Alaska. Aber sonst gibt es keine Unterschiede. Und wenn wir wahrscheinlich an diesen Ort gebeamt werden würden, wüssten wir nicht, ob das jetzt Nordpol oder Südpol ist. Nehme ich mal an.
Wir sagen hier immer, der Schnee ist überall weiß.
Genau. So. Wir laufen mit dem Hund quasi mit und dann sehen wir, wie er an einer reglosen Hand vorbeiläuft. Und da hat man schon Spannung, weil man irgendwie spürt, diese Hand gehört nicht zu jemandem, der dort schläft, sondern da ist irgendwas passiert. Dann kommt plötzlich ein schwitzender Mann ins Bild, schwitzig und blutig, mit freiem Oberkörper, und er trägt eine Waffe dabei.
Das ist übrigens Jason aus Freddy vs. Jason.
Ist er?
Ja.
Oh.
Ich glaube, der hat so ein bisschen Stunt-Koordinator gemacht, ja, für die Episode und hat dann da die Figur übernommen.
Deswegen ist er so gut durchtrainiert. Das würde echt passen. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein sportlicher Typ. Und der fährt dann das Funkgerät hoch und richtet eine Videokamera aus. Und dann gibt's den ersten absolut geilen Sound von Mark Snow. So ein wow.
Ich hab's sofort erkannt. Ich hab's sofort wieder erkannt.
Wow. Ich kann das gar nicht machen. So. An der Stelle muss es Matthias dann einspielen.
Ja, mach ich natürlich.
Das ist ein richtig geiler Sound. Auf diesen Sound kommt auch der erste Satz von ihm. Eigentlich ist es nicht mal ein vollständiger Satz. Der sagt, wir sind nicht, wer wir sind. Wir sind nicht, wer wir sind.
Not who we are. We're not who we are.
Alles ein großes Mysterium. Dann kommt wieder ein toller Sound. Und diesmal ist das so ein abgehackter Sound, der mich ganz, ganz doll an Alien erinnert hat.
Du musst den schon jetzt vormachen, also musst der Linie schon treu bleiben.
Ja, das klingt gut. Das klingt gut. Nur tiefer halt. Ja. So, und dann sagt der Typ den Satz, das muss aufhören und zwar gleich. Seine Worte sind noch gar nicht verhallt. Da wird er hinterrücks von einem anderen Typen angegriffen. Und dann entbrennt zwischen den beiden Männern ein Kampf. Und schließlich stehen sich die beiden jeweils mit gezogener Waffe gegenüber. Das ist ein sogenanntes Mexican Standoff. Da kann Matthias vielleicht was zu sagen.
Natürlich, ich als alter Western-Experte. Doktor des Wilden Westen sozusagen. Ein Mexican Standoff. Ich weiß nicht, also ich kannte diesen Begriff schon. Ich kann mir vorstellen, dass das auch was ist, wo man sagt, das habe ich schon mal gehört, auch wenn man vielleicht nicht so richtig weiß, was das ist. Es ist im Prinzip was ganz Einfaches. Also wenn man jetzt mal von Schießereien und Pistolen weggeht und einfach nur beschreibt, was das ist, ist das eine Situation, in der zwei oder mehr Parteien sich buchstäblich mehr oder weniger gegenüberstehen, die in einem Konflikt bzw. in Verhandlungen feststecken. Dazu kommt, niemand will nachgeben, niemand will angreifen. Und das ist sozusagen der Status quo. Es gibt jetzt gerade, entweder jemand greift an und dann eskaliert es, oder niemand greift an und es geht nicht weiter. Das ist eben dieser Mexican Standoff. Ein Angriff, das bedeutet quasi, ein Angriff führt unausweichlich zur Eskalation. Der Begriff, sagt man, kommt so aus den 1870ern, also eben wirklich aus dem Wilden Westen, und liegt natürlich nahe, dass es sich an den Konflikten zwischen USA und Mexiko orientiert.
In der Popkultur wird es dann wahrscheinlich eben ganz plakativ bei Schießereien benutzt.
Genau, es gibt auch so in der Filmkultur ganz viele bekannte Bilder. Eins der bekanntesten ist, glaube ich, Reservoir Dogs von Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Genau. Der Film ist gefühlt ein einziger Mexican Standoff. Mhm. Und da gibt es dieses ganz berühmte Bild, wo einer unten liegt und mit der Waffe nach oben zeigt und der andere, der ihm gegenüber, ist oben und zielt mit der Waffe auf ihn. Also da gibt es auch ganz, ganz viele bekannte Bilder, die einen Mexican Standoff zeigen.
Ich verbinde das auch damit, mit so Tarantino und Rodriguez-Film. Habe aber auch mal gelesen, dass das viel älter ist, also auch schon in der Filmwelt, dass das schon bei Sergio Leone irgendwo vorkam, in der Dollar-Trilogie oder so.
Na klar, da gibt es ja auch das berühmte, da gibt es sogar so ein Meme, mit so, wo so eine Katze dazwischen geschnitten ist, bei The Good, The Bad, The Ugly. Da stehen die ja quasi in diesem großen Kreis und dann sieht man die Nahaufnahmen von den Gesichtern.
Ah, das auf dem Friedhof dann zum Schluss irgendwie.
Ja, ganz
genau. Ja, klasse. Und ich wette, Tarantino hat den Film gesehen.
Wahrscheinlich schon.
Wahrscheinlich, ja. Akte X ist sich ja auch der ganzen Filmgeschichte bewusst, zumindest die Macher und die Macherin, und weiß dann wieder einen Twist zu setzen. Alles innerhalb dieses Prologs, denn die beiden Typen, die sich gegenüberstehen mit den Waffen, heben ihre Waffen an die eigenen Köpfe und erschießen sich selbst. Das sehen wir nicht. Wir sind immer noch im TV-Bereich. Wir haben wieder das Anfangsbild. Und wir sehen den Schneesturm und diese Häuser und wir hören nur die Schüsse.
Um da schon mal einen kleinen Cliffhanger für diese nun folgende Episode von uns zu geben. Sie richten die Waffe gegen sich selbst und ich stelle die These auf, es ist deswegen trotzdem ein Mexican Standoff. Warum, das erfahren wir noch im Laufe der Episode.
Das ist ja interessant.
Ja. Müssten wir später mal verhandeln. Es ist nicht ganz eindeutig, das kann ich auch schon mal sagen. Es ist eine tolle Episode, wir haben das ja schon gesagt. Wir sind sofort drin. Ich glaube, und da wir sind ja oft nicht direkt gleicher Meinung, wir haben unterschiedliche Interessen, aber ich glaube, was wir beide ganz gerne mögen, ist diese Art von Film, diese Art von Quarantäne, Isolationsthrillern. Du hast eben schon Alien angesprochen, was ich da auch dazu zählen würde. Und diese ganzen Einflüsse kommen hier mit rein. Und das ist eine Episode, das nennt sich, oder es ist so eine sogenannte Bottle-Episode. Ja. Das gibt es nicht nur im Akte X-Universum, sondern das gilt allgemein im TV-Show, im Serienbereich als Episoden, die dafür da sind, der Linie treu zu bleiben, eine Episode zu drehen und veröffentlichen zu können, aber es gibt kein Geld. Die ist also dafür da, um Geld zu sparen. Und es ist ganz, ganz oft so, dass diese Bottle-Episodes dadurch, und das hat Christoph schon ganz, ganz oft immer schön angesprochen, dadurch, dass man hier versucht, über Kreativität zu punkten und nicht über Budget, sind die ganz, ganz oft ganz klasse. Und ich weiß, es kommen auch bei Akte X noch einige Folgen, die auch so ein Isolationsding, Limited Space, ganz wenig Charaktere, und die sind immer cool. Und das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir die ganz besonders dolle mögen. Wir haben ja auch schon den Film Isolation besprochen. Das ist immer irgendwie dieses Drückende, dieses Dunkle, das finden wir immer klasse. Und deswegen ist man dann auch sofort in dieser Folge irgendwie drin, weil das ja gut unsere Geschmacksknospen anknipst.
Man wollte mit so einer Episode eben das Budget niedrig halten und durch kleines Ensemble und begrenzten Raum. Hat aber nicht funktioniert, habe ich gelesen.
Oh, hat dann doch viel gekostet.
Ja, hat dann, ich glaube, wegen der Special Effects.
Ja, das ist ja lustig.
Ja. Nachdem man die Schüsse gehört hat, fängt die klassische Akte X-Titelsequenz an. Und nach der Titelmelodie sehen wir eine Sache, die gab es davor nämlich auch noch nicht, denn anstelle von Mulder und Scully sehen wir eine Videoaufnahme. Und zwar von einer Gruppe Männer. Zu dieser Gruppe gehören die beiden Typen, die sich im Prolog erschossen haben. Also eine super Verbindung. Und dann hören wir das Kommentar von Mulder, der diese Videoaufnahme erläutert. Und zwar für Scully.
Genau, und da sind wir auch wieder in dieser Sorte von Filmen, wo die Isolation oder die Quarantäne nach einer, naja, gescheiterten oder sagen wir einer nicht ganz nach planmäßig gelaufenen Rettungsmission passiert. Und die beginnt ganz, ganz oft mit einer Aufnahme. Das ist, glaube ich, schon bei 2001 so, das ist bei Alien so, das ist bei Event Horizon so, das ist bei Sunshine so, das ist bei, bei so vielen anderen Filmen, dass quasi wir ein Relikt bekommen, ganz klassisch ein Found Footage ist das ja sogar an der Stelle, wo wir merken, da ist irgendwas passiert, was sich niemand erklären kann. Ganz oft ist das ja so, dass man regelmäßig irgendwie Funkkontakt hält und der bricht dann ab. Und dann muss eben ein Team Leute dorthin und schauen, was da passiert ist.
Dieses Bild, was wir da in der Videoaufnahme sehen, reicht einfach schon, diese fröhlichen Männer, als Kontrast zu dem, was wir am Anfang gesehen haben. Und das erzeugt schon so viel Spannung. Mulder lässt das Tape dann aber weiterlaufen und dann sind wir quasi wieder im Prolog drin. Denn wir sehen den einen der Männer, wie er um Hilfe ruft. Mit den Sätzen, die ich vorhin am Anfang gesagt habe. Und die Frage, die ich mir stelle, jetzt während wir darüber sprechen, das Videotape haben die ja irgendwie bekommen. Oder glaubst du, das ist per Funk übertragen worden?
Geskypt, meinst du?
Ja, ich weiß gar nicht, wie das ist zu der Zeit, aber Fernsehübertragung gab es ja schon, also
aber das ist schon eine ziemlich fette Datenmenge.
Genau, ich bin da richtig überfragt, wie das lief damals auf so einer Forschungsstation. Ob man nicht nur Funk im Sinne von Sprachnachrichten übermitteln konnte, sondern auch Bilder.
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben ja auch die Mondlandung übertragen. Fast 30 Jahre
später. Stimmt.
Ja, aber ist es da trotzdem eine berechtigte Frage?
Und er hat eine Kamera ja da gehabt. Er hat es am Anfang auf jeden Fall aufgenommen. Und wie sich das dann übertragen hat, ich weiß es
nicht. Da habe ich auch gar keine Ahnung, was so Signale angeht. Aber es ist eine berechtigte Frage. Ich denke aber nicht, dass das jetzt irgendwie ein Videotape ist, sondern dass das wirklich was live übertragen wurde. Und das haben die dann aufgezeichnet bei den Empfängern und Empfängerinnen und haben dann Mulder und Scully gerufen, wieder zu einem Fall, der ganz offensichtlich keine X-Akte ist.
Ja, aber es ist, glaube ich, zum ersten Mal, dass Mulder und Scully hier ihren ersten richtigen Auftrag bekommen.
Ah, richtig offiziell, nicht von irgendeinem Dude, der mal vorbeikommt.
Nee, anscheinend ja nicht. So, also man hätte das ja auch anders inszenieren können. Man hätte das ja inszenieren können, dass jemand von dort entkommt, der dann infiziert ist oder irgendwas hat. Aber stattdessen fahren die dorthin. Und wir wissen ja, es geht darum, um Geld zu sparen und deswegen so ein geschlossenes Ambiente. Aber ich glaube, die wurden richtig offiziell gerufen und das hatten wir vorher noch nicht. Da waren es immer irgendwelche Leute von außerhalb, die Aufträge herangetragen haben oder einmal Scully. Mulder und Scully gucken sich das Videotape an und dann brechen sie auf Richtung Alaska. Und da gibt es wieder eine tolle Szene am Flugplatz, die für mich eben absolut nicht nach TV aussieht, sondern das ist Film. Mulder und Scully sind am Flugplatz, am Flughafen, warten vor der Maschine und dann treffen sie auf eine Forscherin und mehrere Forscher.
Sie treffen gleich als erstes auf Danny Murphy, einen Professor der Geologie. Mhm. Und das Schöne ist, dass alle Charaktere, ich sage jetzt mal auf eine angenehme Art und Weise, stereotypisiert sind. Mhm. Das liegt einfach daran, wir haben jetzt hier eine TV-Episode, die geht 42 Minuten, ohne Anfang wahrscheinlich und Ende um die 40 Minuten. Wir müssen jetzt hier relativ schnell eine an der Stelle doch auch relativ komplexe Story relativ schnell erzählen. Und dann eignet sich es natürlich da auch ein bisschen, die Charaktere zu stereotypisieren. Was ich hier aber trotz dieser Stereotypisierung spannend finde, ist, dass die alle als Einheit gut funktionieren. Wir haben ja einfach wieder gut geschriebene Dialoge, gut geschriebene Szenen, bis auf eine einzige Ausnahme, dazu kommen wir jetzt. Wir treffen also auf Danny Murphy, Professor der Geologie. Das Schöne ist, die kommen dort an und wir sehen als erstes diesen Typen. Und der hat Kopfhörer auf und hört ein Footballspiel. Und wir als Zuschauer denken halt, der hört eine Live-Übertragung, kann jetzt gerade nicht im Stadion sein oder zu Hause am Radio, weil er jetzt hier auf dem Flughafen sein muss und hört das. Und Mulder und Scully kommen und Scully sagt dann, hey, Momentchen mal, Mittwochs ist kein Football. Und dann kriegen wir mit und ich finde, das ist eine total coole Eigenart, die sich da überlegt haben. Mhm. Der hört nämlich immer Aufnahmen seiner Lieblingsspiele. Mhm. Und das ist für ihn auch nicht, dass er das hört wie Musik, sondern das werden wir im Laufe der Folge noch sehen. Er hört das auch zur Beruhigung. Ja. Das ist sozusagen sein Refugium. Dazu kommen Nancy da Silva, eine Toxikologin, und Dr. Hodge, ein medizinischer Doktor sozusagen. Dr. Hodge, finde ich, wirkt sehr professionell, er ist sehr, sehr skeptisch, also er ist sozusagen, er erfüllt die Aufgabe des Skeptischen, der wirkt erstmal unsympathisch, aber ich finde ihm im Allgemeinen, er ist nicht so dieser klassische Partypuber, den es oft bei solchen Hüttenfilmen gibt, dass immer einer dabei ist, der keinen Bock hat.
Ja.
Ich finde ihn total verhältnismäßig. Und ja, was auch von Anfang an klar wird, und das bleibt auch bis fast zum Schluss genau so, der hat keine Lust auf Regierungsspielereien. Das wirkt fast so, als hätte er da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Es kommt auch immer mal die Frage auf, und ich glaube, dass das schon von ihm motiviert ist, ob Mulder und Scully nicht von vornherein wissen, was dort los ist. Mhm. Wir wissen natürlich, dass es nicht so ist. Ob aber die Regierung das vielleicht weiß, das wissen wir nicht. Und genau solche Fragen stellt er sich und deswegen ist er erstmal skeptisch. Er sagt auch gleich, er möchte auch von allen erstmal die Ausweise sehen, dass auch wirklich nur Leute mitkommen, die auch sagen, dass sie mitkommen.
Das ist wie so ein Mulder-Charakter in dem.
Eigentlich ja.
Dann dort.
Eigentlich
ja. Und irgendwann später sagt der Deep Throat zu Mulder die berühmten Worte dann quasi für die zweite Staffel, Trust No One, vertrauen Sie niemanden. Und man hat schon das Gefühl, in der Folge geht's genau um diese Frage Vertrauen. Der Typ will ja dann gleich die Ausweise sehen, der ist sofort misstrauisch. Also man beäugt sich so.
Nancy da Silva, die Toxikologin, die, und da formuliere ich jetzt eine kleine Kritik, die finde ich schwach. Die finde ich sehr, sehr blass. Die bringt auch die Folge nicht weiter. Die bringt auch nichts Eigenes sozusagen in die Story mit, in die Situation. Da hätte man ein bisschen was Besseres schreiben können. Und dass die die Möglichkeit hätten, stärkere Frauen reinzuschreiben, das wissen wir ja alleine, weil die Hauptfigur eine Frau ist. Aber es wirkt so, als hätten sie irgendwie sich schwer getan, neben Scully einen anderen starken Frauencharakter. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die selbstbewusst sein soll. Man kann ja auch einen starken Charakter formen, der ganz im Gegenteil zu Scully steht. Aber das haben sie irgendwie nicht geschafft.
Nee, siehst das haben sie genauso? Nicht. Und ich, als hätten die ein Problem, dass da zwei Forscherinnen dann sind. Weil Scully ist ja auch eine Forscherin. So, oder eine Wissenschaftlerin. Ich glaube, das Problem ist, liegt vor allem auch in der Zeit begründet. Man hat in der damaligen Zeit, damit sich männliche Figuren voneinander unterscheiden, hat man denen irgendwas Spieniges gegeben. Und das hat man sich bei Frauen damals noch nicht getraut. Und deswegen wirken dann zwei, die ein ähnliches Tätigkeitsfeld haben, da verblasst eine. Und jetzt, und bei diesem Typen haben wir jetzt diesen Misstrauischen sofort. Und dann haben wir den, der die Baseballspiele hört. Und dann kommt ja noch jemand.
Und jetzt kommt noch jemand, nämlich der Pilot. Der heißt Bär und das kann ich ganz kurz machen, das ist voll der Pimmel.
Der Typ. Gehen wir nochmal dorthin, was eine Inspirationsquelle ist für diese Folge und zwar John Carpenters The Thing. Und ist Kurt Russell nicht auch der Pilot dort? Kurt Russell ist auf jeden Fall die coole Sau. So.
Ja.
Und wie der Typ rüberkommt, der soll auch die coole Sau sein, aber was sie mit dem machen, ist noch cooler als eine coole Sau. Also so wieder, als wir nehmen uns diesen Film, wir lassen uns davon inspirieren, also von The Thing, und dann machen wir doch andere Kniffe rein. Also dass es eben nicht nur so abgemalt ist, sondern wir verändern das.
Es kommt dann zu einer Situation, dass wenn ich dir jetzt erkläre, dann wirkt der, dann könnte der wirklich wirken wie eine coole Sau.
Ja.
Der Dr. Hodge möchte natürlich auch von ihm den Ausweis sehen und er sagt dann, ey Mann, ich brauche keinen Ausweis. Ich bin der einzige Typ, der euch dahin fliegen kann. Das sollte als Ausweis reichen.
Ja.
Das wirkt jetzt, wenn ich das erzähle, wirkt das wie ein Typ, den man cool finden könnte.
Ja.
Aber wie schon gesagt, das ist einfach nur ein Pimmel. Und ein sehr unsympathischer.
Matthias guckt ja die Folgen immer im Originalton. So, und ich gucke die meistens auf Deutsch. Und wenn ich die Folge dann nochmal gucke, dann gucke ich sie im Originalton mit Untertitel. Und ich habe diesmal mir die Synchronsprecher aufgeschrieben, weil so viele bekannte Stimmen bei sind. Der misstrauische Doktor wird synchronisiert von Frank Laubrecht. Das ist der Sprecher von Pierce Brosnan und Kevin Costner. Die Toxikologin wird gesprochen von Anna Fornell. Die kenne ich leider nicht. Aber die hat bei drei Akte X-Folgen synchronisiert. Und der Baseball-Typ, der hat mehrmals Danny DeVito synchronisiert und kommt in 10 Akte X-Folgen vor. Das ist schon eine Menge. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Jetzt machen wir heute hier nochmal Quiz. Dein Liebling, der Pilot, von wem ist das die Stimme?
Dann bin ich wohl Ihr Pilot. Mein Name ist Bear. Das Flugzeug steht da drüben und beladen ist es auch schon. Na, kommen Sie.
Können Sie sich ausweisen?
Ausweisen? Ich brauche mich nicht auszuweisen, weil ich der einzige Pilot bin, der bereit ist, Sie darauf zu fliegen. Und wenn Ihnen meine Nase nicht gefällt, laufen Sie doch.
Oh, ich bin da, ich habe das neulich erst gesagt. Ja. Ich würde behaupten, ich habe ein ziemlich fundiertes Wissen, was das Erkennen von SchauspielerInnen angeht. Und komischerweise kriege ich das bei SynchronsprecherInnen einfach nicht hin. Und ich weiß ganz genau, und zum Beispiel jetzt, wo du gesagt hast, und ich weiß, bei der Stimme von Kevin Costner überlegen wir so oft, ob der das jetzt ist. Aber auf Pierce Brosnan sind wir noch nie gekommen. Aber na klar, ist dieselbe Stimme. Ja. Das fällt mir so schwer. Deswegen will ich auch gar nicht raten. Du musst es einfach sagen.
Also der Synchronsprecher heißt Thomas Petrou. Und ich gebe dir einen Tipp.
Bitte.
Und es passt ein bisschen damit zusammen, wie du diesen Typen empfindest. Eigentlich passt es wie die Faust aufs Auge. Zurück in die Zukunft.
Ach, Biff.
Biff Tannen.
Ach, ja, das passt wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja,
und der frühe Gary Oldman.
Und wo wir einmal beim Name-Dropping sind,
ja.
Du kannst mir jetzt widersprechen, das ist auch eine gewagte These, aber ich glaube, mit Xander Berkeley, der den Medical Doctor spielt, Dr. Hodge, haben wir doch zum ersten Mal einen Nebendarsteller am Start, der wirklich schon ein Star ist. Ja. Und nicht erst zu einem Star wird. Weil der hat nämlich zu der Zeit dieser Folge, hat er schon mitgespielt bei Eine Frage der Ehre, bei Candyman, bei Terminator 2 und noch ganz, ganz viele andere Titel. Ich wollte jetzt nur 3 aufschreiben. Und, ich schließe mich gleich an, weil das so witzig ist, mir ist das jetzt so oft aufgefallen, jetzt ist ein guter Moment, das zu sagen, weil du bei unserer Einführung ja gesagt hast, dass es wie so eine Art Konkurrenz gab zwischen Akte X und der thematisch sehr, sehr naheliegenden Serie Briscoe County Junior.
Ja.
Und es ist ganz, ganz oft schon gewesen, wenn ich so ein bisschen durch die Namen geklickt habe, dass Leute in beiden Serien mitgespielt haben.
Ja,
und bei Xander Berkeley habe ich jetzt mal nachgeschaut, es ist auch innerhalb von einem Monat.
Ja.
Dann haben die bestimmt einfach so Verträge abgeschlossen, sodass die dann in beiden Folgen auftauchen.
Mit Fox. Und das ist dieses Studiosystem, was für uns immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist. Aber dass die halt an diese viele SchauspielerInnen in der USA an Studios gebunden sind auch.
Mhm.
Und dann sieht man die so häufig in den Serien.
Ja. Gut, unsere kleine sympathische Entourage macht sich jetzt also auf den Weg nach Alaska.
Was ich auch noch sympathisch finde, ist, wir sehen mal jetzt nicht alles mit Anzugträgern voll, sondern wir haben einfach Pullover, Jeans, Funktionskleidung. Also es ist eine schlimme Sache, die passiert, aber für mich sieht es fast wie ein Freizeitlook aus. Ich finde das sympathisch.
Ja, es gibt auf jeden Fall so einen Common Sense, dass das jetzt kein Ort ist, wo die in Anzügen hinfahren.
So, und von dieser losgelösten Stimmung geht es jetzt schnurstracks ins Gegenteilige. Wir haben jetzt eine düstere Atmosphäre. Mit jetzt meine ich den Punkt, in dem wir mit unserem Forschungsteam in der Forschungsstation ankommen, also in Alaska. Wir haben wieder diesen tollen Sound von Mark Snow und wir haben Bilder, die wunderbar von dem Kameramann John Bartley eingefangen wurden. Der hat 72 Folgen, hat der die Kamera gemacht dort bei Akte X. Und dann gibt es so ein tolles Zusammenspiel zwischen Kamera und Taschenlampe, sogenanntes Lens Flare. Ich kann euch das aber gar nicht genau erklären, was das ist. Ich sehe das.
Ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen. Genau. Also wir haben ja jetzt diesen Raum. Es gibt bis auf das Licht, was von außen reinkommt, gibt es kein direktes Licht. Das einzige direkte Licht, was kommt, ist von den Taschenlampen. Im Prinzip ist das gleichzeitig kompliziert und unkompliziert. Also entweder man kann sich da was drunter vorstellen oder nicht. Gesehen habt ihr das alle schon mal, da bin ich mir sicher. Wenn ein direktes Licht in die Kamera reinleuchtet, das könnt ihr auch ausprobieren, wenn ihr mal mit einer Taschenlampe ins Handy rein oder in eure Kamera reinleuchtet, dann bricht sich natürlich durch die verschiedenen Linsen, bricht sich das Licht in dem Glas. Und dadurch, dass diese Linsen ja alle eine leichte Wölbung haben, wird das sofort auch in eine andere Richtung gebrochen. Und dann entstehen diese Artefakte. So, die sind theoretisch, also man könnte die als Fehler bezeichnen, weil es ja erstmal ein Effekt ist, der wie aus einem Fehler raus entsteht. Aber im Laufe der Jahre hat man das so als auch so ein bisschen als künstlerisches Mittel etabliert. Weil es hat ja immer was damit zu tun, dass ich als die Person, die gerade diese Folge guckt, ja angeleuchtet werde von dieser Taschenlampe. Ja. Das hat immer was damit zu tun, dass ich Licht abbekomme. Das geht natürlich nicht nur bei Taschenlampen, das geht auch bei Sonne. Gerade wenn ihr Sonnenuntergänge oder sowas fotografiert, ist das sicherlich auch schon aufgefallen. Das müssen auch nicht immer diese runden, augenförmigen Sachen sein, sondern das kann auch ein Streifen sein. Das ist alles dieses Lensflare. Ganz plakativ hat sich irgendwann, ich glaube mit Mission Impossible 3, der gedreht wurde von J.J. Abrams. Könnte sein, dass das sogar einer der ersten wirklich kommerziellen großen Filme von J.J. Abrams war. Der hat das so richtig als Stilmittel für sich entwickelt. Und wir haben unter uns auch den Running Gag, und den gibt es nicht nur unter uns, sondern der ist auch verbreitet, dass der sozusagen, dass wenn Lens Flair irgendwo zu sehen ist, kann man davon ausgehen, J.J. Abrams hat seine Finger im Spiel, hier aber nicht.
Genau, besonders sieht man das, und jetzt kann ich leider nicht den Titel sagen, weil ich finde von ihm so ein unterschätzter Film, der immer untergeht mit diesen Jungs.
Ja, Super 8.
Da sieht man das, und ich mag das, ich mag das. Das bedeutet aber, dieser Effekt wäre ohne die Kamera gar nicht möglich.
Naja, das ist im Prinzip, man könnte es ganz, ganz platt, ich möchte jetzt nicht, dass das jemand wissenschaftlich auswertet, diese Aussage, aber das ist eigentlich das Gleiche, also beziehungsweise beim Auge kann das nicht passieren, weil wir geblendet werden, und dann löst sich ja so ein Schutzding aus. Aber dieses, das Gefühl des Geblendetwerdens, das, was wir als Geblendetwerden bezeichnen, das ist im Prinzip genau das. Das ist das, wenn das direkte Licht in unser Auge fällt, so wie das direkte Licht direkt in die Kamera fällt, die ja aber nicht das Auge zumachen kann und geblendet werden kann.
Genau, und dann gibt es ja so ein, oftmals so ein leichtes Farbspiel, und dann ist so ein bisschen Blautöne oft drin.
Genau.
Und ich finde das irgendwie faszinierend, weil man das gerne anguckt und gleichzeitig verhehlt es nicht, dass hier ist Film gerade am Werk. Also selbst wenn es eine Weltallsequenz ist oder so, sondern hier, wir machen gerade Film, Leute. Und das finde ich irgendwie cool.
Dieses berühmte Plattencover von Dark Side of the Moon, das beschreibt im Prinzip genau das. Wir haben einen Lichteinfall, und dann ist da dieses Prisma und dann teilt sich das in die verschiedenen Farben auf. Und dadurch kommt es auch dazu, dass diese Lensflares oft eben mit einem Farbspiel auch zu tun haben.
Die sind jetzt dort, und dann finden sie die Toten und fangen gleich an, alles zu untersuchen. Und kriegen auch relativ schnell mit, dass es sich um einen unbekannten Erreger handelt. Diesmal wird Spannung erzeugt dort, dass einer der Menschen, und zwar der Pilot, infiziert ist, und wir als Zuschauende, wir wissen das. Und wissen aber, dass die anderen das nicht wissen. Und da wird eine Spannung draus erzeugt. Und das finde ich total klasse. Und ich finde auch klasse, dass das eben dieser Kurt Russell-Typ ist. Dieser Pilot. Das meinte ich vorhin, dass da mit ein bisschen so gespielt wird. Wir haben den Typen, der gleich da so mit so coolen Sprüchen kommt und alles und eigentlich auf gar nichts Bock hat und auch am schnellsten weg möchte, und der kommt auch weg, also richtig weg.
Der wird nämlich gebissen von dem Hund, der Hund ist noch am Start.
Ja.
Es gibt einen kurzen Angriff, Mulder kann sich wehren, aber Bär, der hat auch wirklich, der hat einen Namen, der schreit nach toxischer Maskulinität. Bär.
Ja, richtig.
Bär wird nämlich gebissen von dem Hund. Und dann sehen wir das, weil er merkt, er hat irgendwas. Er geht auf Toilette und merkt, er hat irgendwas. Mhm. Er ist auch schon ganz schnell fiebrig, ihm geht's nicht gut. Und er hat irgendwas. Und genau dann kommen wir jetzt zu dem Ding. Ich greife meine These von vorn auf, dass als sich im Prolog die beiden Männer die Waffe an den eigenen Kopf richten, ist es trotzdem eine Mexican Standoff. Weil, du kannst mir da auch widersprechen, ich glaube, es gibt so einen schmalen Grat, wo die Leute vielleicht wissen, dass sie infiziert sind, vielleicht aber nicht. Und inwiefern ist der Geist dann durch die Infizierung schon so sehr verändert, dass sie noch aktiv handeln? Und richten sie die Waffe dann tatsächlich gegen sich? Richten sie die Waffe gegen sich, um diese Infektion zu stoppen, dass der Parasit nicht noch woanders hinkommt? Oder wissen sie das eigentlich gar nicht so richtig, dass sie das gegen sich richten, sondern richten ihn tatsächlich gegen den Parasiten in sich, ohne zu wissen, dass sie sich selber töten? Und das finde ich ganz, ganz spannend. Und das birgt, und das ist ja auch das super Tolle bei dieser The Thing-Verfilmung von John Carpenter, dass es eben auch ein bisschen eine Art Whodunit ist. Wir wissen jetzt an der Stelle, dass Bär infiziert ist, aber Bär wird natürlich nicht der Einzige sein, der eventuell infiziert ist. Und da entsteht nämlich jetzt dieser große Spannungsmoment, der große Konflikt in dieser Folge. Sie schaffen es, diesen Parasiten von Bär zu lösen. Der wird aber verletzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dadurch verstirbt Bär leider.
Ja.
Das hat nun nicht nur den Nachteil, dass Bär tot ist. Das ist jetzt vom Charakter her nicht so ein Verlust. Aber sie kommen halt nicht weg. Ja. So, und sie legen dann auch fest, dass sie auch gar nicht weg wollen, eventuell. Dadurch entsteht auch nochmal ein großer Konflikt, weil sie sagen, wir wissen nicht, wer von uns jetzt vielleicht infiziert ist, wer von uns diesen Parasiten vielleicht hat, ohne es zu wissen. Wir können jetzt nicht weg, sonst tragen wir diesen Parasiten nach draußen.
Dieser Whodunit-Aspekt, der ist so grandios, überhaupt in all diesen Verfilmungen. Und wir werden solche Sachen auch noch bei Akte X haben später, dass man nicht weiß, wer es infiziert und so weiter. Ich finde das deswegen so groß, weil man eben, wie du schon meintest, man weiß nicht, wie doll das Tier, das in einem ist, das Wesen, die Kreatur, wie doll der wirkt auf den Geist. Mhm. Weil Bär möchte er unbedingt weg. Hat der jetzt Angst vor dem Tier oder ist das schon das Tier?
Der Bär hat vor gar nichts Angst. Ja,
richtig. Oder ist das schon die Kreatur, die möchte, dass er sie verbreitet in der Welt? Mhm. Das weiß man nicht. So, oder das ist alles Interpretationsspielraum. Da kommen wir gleich mal zu dem Wesen. Da habe ich nämlich auch ein paar Sachen. Im Prolog haben wir Forscher gesehen und die haben etwas gemacht. Die haben, und das gibt's wirklich, die haben Eisbohrungen gemacht. Und indem die dann Eis ans Tageslicht befördern, können sie Fakten über die Vergangenheit gewinnen. Weil in diesem Eis halt Sachen gespeichert sind von Hunderttausenden von Jahren. Wenn zum Beispiel die Luft besonders, jetzt kenne ich mich so wenig aus, ich sage jetzt irgendwas, stickstoffhaltig war, dann speichert das Eis diese Sachen. Und indem die ganz tief bohren und das Eis, was vor 100.000 Jahren an der Oberfläche war, rausholen, können sie das rauskriegen. So findet man auch Organismen, die früher verstorben sind. Da kann sich das um Viren und Bakterien drehen bis hin zum Mammut, was einfach 50 Meter tief ist oder so. Und das
Eis ist immer, das ist immer richtig, das ist auch safe. Also wenn ihr mal, ihr kennt das, ihr habt nur eine kleine Gefriertruhe, da sind zwei so eine Fächer drin, da muss man immer ewig mit allen Gliedmaßen gegendrücken, damit die letzte Pizza noch reinpasst. Und dann passt sie plötzlich rein. Das bedeutet aber immer, man hat hinten irgendwas weggeschoben, damit jetzt wieder Platz ist. Und wenn ihr in 25 Jahren diese Fächer mal rausholt, um die sauber zu machen, und ihr findet dort noch eine Packung Erbsen, wo drauf steht, abgelaufen, fast seit der Wende, das ist kein Problem. Ihr könnt ihn noch essen. Macht es ruhig. So ist das mit Frost.
Dann ist es so, dass, dass sie so einen Mikroorganismus da irgendwie finden, was, ich würde das wurmähnlich beschreiben, die wollen sich dann in Quarantäne setzen und dann streiten sie darum, ob sie das überhaupt machen sollen und wer überhaupt. Und dann sagt Mulder den Satz, wir selbst müssen durch die Quarantäneprozedur, wenn wir nicht riskieren wollen, die nächste Seuche mit zurückzubringen. Also Mulder will den ganzen Raum abschließen. Denke ich übrigens auch, dass das die beiden Typen im Prolog wollten, weil die waren ja trotzdem Forscher, Wissenschaftler und die wussten wahrscheinlich um die Gefahr, wenn die rausgehen. Und damit kommt das ein bisschen zu dem Punkt, von dem du gesprochen hast, dass das vielleicht doch noch sowas aufblitzt, während man schon total infiziert ist. So der letzte Funken Menschenverstand.
Ja, es steigert auf jeden Fall auch ganz arg die Aggressivität. Wir haben uns darauf geeinigt, das ist das Schöne an so einer Whodunit-Folge, weil die Climax, der spannendste Moment kommt erst in den letzten paar Minuten. Und den brauchen wir an dieser Stelle nämlich gar nicht zu erwähnen, können trotzdem über die ganze Folge sprechen, weil wer es jetzt nämlich am Ende hat, das sagen wir euch nicht. Was wir euch aber sagen können, ist, dass man in dieser Szene dann erkennt, dass das unglaublich aggressiv macht. Und deswegen sieht das dort wahrscheinlich, als die gekommen sind, auch so extrem chaotisch aus. Wir bekommen ja jetzt hier den Infektionsstatus nur über wenige Tage, wenn überhaupt. Mhm. Ich glaube, sie sind vielleicht sogar nur eine Nacht dort. Und wir wissen nicht, wie lange die anderen Dudes, dieses Team dort schon war. Vielleicht hatten die es schon seit Wochen. Und wir wissen nicht, welchen Grad an Aggression das noch auslöst. Wir haben hier auf jeden Fall auch eine Folge, wo wir gerade dabei sind, was wir sagen, was wir nicht sagen. Ich sage, ich wiederhole keine von diesen Sätzen. Aber wenn ihr nicht nur eine unglaublich starke, vielleicht mit die beste Folge dieser ersten Staffel von Akte X sehen wollt, sondern ihr wollt auch eine Folge sehen, wo ein Best-of, ein unfassbares, ein farbenfrohes Potpourri an extrem peinlichen Sätzen von Fox Mulder. Wenn ihr sowas auch sehen wollt, dann ist auch diese Folge wirklich das Richtige für euch.
Zwei Granaten habe ich mir aufgeschrieben, aber ich werde die auch nicht sagen. Ja, ich habe die auch im Kopf.
Ja, ich habe die auch im Kopf. Die gehen da auch nicht mehr raus, glaube ich.
Das, sowas wird noch öfter passieren, bloß hier ist es wirklich geballt. Hier ist es geballt, dass der sich dafür nicht schämt.
Ja, also jetzt könnte man es natürlich auch wieder positiv sehen und sagt halt, okay, alle sind halt sehr, sehr angespannt. Ja. Und man kennt das auch, dass man in so einer Anspannung dann auch nicht in den besten Witz verfällt. Mhm. Aber vielleicht tut das ja der Situation auch gut. Selbst wenn es nur dazu führt, dass alle mit den Augen rollen, es ist ja trotzdem ein heiterer Moment. Also jetzt gar nicht von wie es geschrieben ist, sondern auch dort in der Situation.
Ja, ich finde das auch nicht schlimm. Es ist ja nicht unter der Gürtellinie oder so. Aber
naja.
Ich habe das Gefühl, die anderen brechen auch nicht in tierisches Lachen aus. Der sagt das und ich habe auch das Gefühl, es interessiert ihn gar nicht, was die anderen darüber denken. Der sagt das einfach.
Da müssen wir mal aufpassen, weil ich glaube, das ist immer so. Der Witz, der bleibt immer nur bei ihm.
Ja, richtig. Mulder redet von dieser Seuche. Die Folge ist ja von 1993 und ich habe auf einem Nachrichtenportal also ein richtig normaler Nachrichtensender, habe ich am 27.01.2024 folgende Nachricht gelesen. Die Seuche aus dem Eis ist für Menschen ungefährlich. / vorerst. Das ist nicht ausgedacht. Und da geht es darum, dass wegen der ganzen Umweltveränderung und wegen des Klimawandels taut ja der Permafrost. Da sind ja auch tote Tiere drin und Mammutkot und alles, was es früher mal gegeben hat, ist dann konserviert. Und das legt auch, zum Beispiel in Sibirien, uralte Viren frei, die einfach die Tiere damals hatten. Da haben die jetzt, vor 2 oder 3 Jahren waren das, haben die so eine Riesenviren entdeckt und die haben sie geschafft, in Frankreich wieder zu beleben. Die machten so eine Art Winterschlaf. Und die waren zwischen, waren mehrere Arten, ich weiß nicht, ob man bei Viren Arten oder Sorten sagt, die waren zwischen 27.000 und 48.000 Jahre alt. Und dann haben sich die Wissenschaftler einfach mal gedacht, wir sind ja kreativ und wir wollen den Menschen auch keine Angst einjagen, wir geben denen erstmal vorläufige Namen. Weil diese Riesenviren sind schon was Besonderes, deswegen Riesenviren, man kann die unter einem normalen Lichtmikroskop sehen. Einer der Namen war einfach Pac-Man-Vire, Megavire und damit die Menschen wirklich keine Angst haben, Pandora-Vire. So, aber diese Viren sollen nicht gefährlich sein. Was aber passieren kann, das sind die Schlussfolgerungen, dass zum Beispiel einfach mal, wenn das Eis dort schmilzt, Erreger der spanischen Grippe überlebt haben könnten oder von den Pocken. Und gegen Pocken werden wir einfach nicht mehr geimpft. Dann mutmaßt man, dass es tausende von unbekannten Viren geben soll, die eben im gefrorenen Boden noch schlummern. Also diese Folge ist nicht vollkommen aus der Luft gegriffen. So, und dann habe ich noch was gefunden. Da habe ich mich dafür interessiert, unheimliche Wesen im Eis, die freigelegt werden könnten. Es gibt den sogenannten Eiswühler. Warum heißt die Folge nicht so?
Der
Eiswühler. Es gab mal eine Frau, die hieß April Pazzo, italienisch, Aprile Pazzo, und die hat Pinguine am Südpol studiert und hat beobachtet, wie ein Pinguin ins Eis eingebrochen ist, versunken. Dann hat die Forscherin versucht, diesen Pinguin zu retten und hat den rausgezogen und unten dran waren lauter haarlose Kreaturen, deren Zähne tief im Fleisch des Pinguins waren. Das waren die sogenannten, sie nannte sie erstmal Eiswühler. Wie sehen die aus? Das sind so eine Mischung aus Nacktmulch und Nagetier. Und dann haben die eine Körpertemperatur von 43 Grad, also sehr warm. Und oben an der Stirn haben die sowas wie eine Platte. Die ist super heiß, also die ist heißer. Und damit fräsen die sich quasi durch das Eis. Wenn die jetzt unter den Pinguinen sind und dann machen sie dieses Loch, dann macht der Pinguin schwupp und dann fressen die den innerhalb weniger Minuten auf.
Und dann hat diese Forscherin, hat dann 4 von den Dingern mitgenommen, hat dann in ihrer Forschungsstation eine kleine Platte gebastelt, hat dort 4 Löcher reingeschnitten und jeweils ein so ein Ding dort reingesteckt und seitdem konnten die immer Spiegelei essen.
Richtig, richtig geile Bratplatten. So, und übrig bleibt von dem Pinguin dann eben nur der Schnabel und die Schwimmfüße. Diese Wesen, diese Tiere, die gehen auch an Kaiserpinguine ran und die werden ja immerhin 1,30 Meter groß. Angeblich soll auch ein Forscher namens Philippe Poisson diesen Tieren auf seiner Forschungsreise zum Opfer gefallen sein. Wo ich das alles her habe und was hat das mit Akte X zu tun? Und was hat das mit dieser Folge zu tun, fragt ihr euch bestimmt. Und das ist ja auch ein Nostalgie- und Erinnerungspodcast, teilweise. Als Akte X-Fan in meinen Teenagerjahren habe ich dieses Buch besessen. Ich zeige das jetzt mal Matthias und dann lese ich vor, was da drauf steht. Die Wahrheit über Akte X. Geheimnisse, Verschwörungen, Hintergründe. Was sie schon immer über die unheimlichen Fälle des FBI wissen wollten. Und dann kann man bei jeder Folge nachgucken, auf was die beruhen könnte. Da gibt es 2 Teile von diesem Buch. Also es war erfolgreich und es ist von 95. Und eine Erklärung waren diese Eisfühler. Die heißen heißköpfige Nackteisbohrer. Jetzt, Leute, jetzt kommt's. Ich habe ja dieses Buch geliebt. Und habe dann immer, ich war auch so ein Wissenschaftsnerd und so, und habe dann immer da drin gelesen, habe das versucht mit Akte X zu verbinden und fand das alles geil. Aber das Ding ist, es gibt eine Zeitschrift, die heißt Discovered. Das ist eine wissenschaftliche Zeitschrift aus der USA. Und das war ein Aprilscherz von denen.
Nein.
Das war ein Hoax.
Ach du Scheiße.
Und jetzt kommt's. April Pazzo ist italienisch und heißt April Fool.
Ja.
Und der Forscher, da steckt das Französische drin, Poisson Draville. Und das ist ein Aprilfisch. Und in Frankreich sagt man das für, oder steht das für Aprilscherz. So, diese Zeitschrift hat so viele Zuschriften bekommen da drauf. Ja, die meisten, mehr als bei jedem anderen Artikel, die haben sich einen richtigen Witz draus gemacht. Aber es ist, ist keine Satirezeitschrift. Das war eine Ausnahme, dass die das mal gemacht haben. Dieses Tier hat inzwischen Wikipedia-Artikel. Aber auf was ich hinaus will zum Thema Akte X, in meinem geilen Buch steht nirgendwo drin, dass das ein Witz ist.
Ja, postfaktisch. Postfaktisch, da sind wir wieder bei den Fake News.
Ja, richtig. Ich habe das gelesen und dann glaubt man das. Weil 95 bin ich nicht ins Internetcafé gerannt, um da zu recherchieren. Ja.
Ist ja voll die geile Story.
Allerdings die Virengeschichte und Bakteriengeschichte am Anfang, das beruht jetzt wirklich, das sind...
Ich weiß jetzt gar nichts mehr. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich hier glauben soll, was du erzählst. Kommen wir zurück zu unserer Forschungsstation.
Oh, ja.
Wir haben jetzt eine sehr, sehr brisante Situation und es neigt sich jetzt dem Abend. Und unsere Charaktere, die übrigen, also alle außer Bär, trennen sich nun in ihre Schlafgemächer. Es gibt also eine richtige, eine gute Nachtszene. Alle verabschieden sich und alle gehen in einen dunklen Flur. Und jetzt kommen wir zu was, was ich entdeckt habe und wo ich jetzt wirklich auch zwanghaft versucht habe, was reinzuinterpretieren. Ich fand es aber sehr, sehr spannend, das zu versuchen. Weil dieser dunkle Flur wird nur beleuchtet im Hintergrund durch ein grellrotes Licht. Und neben einem grellroten Licht haben wir noch ganz, ganz viele blaue Elemente. Das hat, denke ich, auch wieder was mit Technik zu tun, weil wir garantiert in einer Soundstage oder in einem Studio sind, weil alles Licht, was von außen kommt, ist ganz, 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 ganz blau. Das ist auch nicht irgendwie nur so Nachtlicht, sondern es ist richtig wie ein blauer Scheinwerfer. Mhm. Und ich habe überlegt und habe so ein paar Szenen gefunden, die meine Interpretation auch unterstützen. Es gibt sicherlich unendlich viele Beispiele, die dem widersprechen. Ich mochte aber irgendwie dann diese Erklärung, die ich mir selber gegeben habe. Nämlich steht blau für mich so ein bisschen für was Wissenschaftliches. Habe es dann so ein bisschen aufgelöst mit Plan und Protokoll. Das heißt, immer wenn das Team, damit meine ich jetzt alle WissenschaftlerInnen, die dort am Start sind, wenn das Team einen weiteren Weg gehen kann, einen weiteren Schritt hat, etwas ausprobieren kann, dann haben wir ganz viel Blau. Und natürlich, logisch, wenn es nicht nach Plan verläuft, wenn man erstmal sozusagen gegen eine Wand fährt, wenn es eine Bedrohung gibt, dann wird es rot. Und wir haben noch ein weiteres Lichtelement, nämlich taucht das nur auf in diesem großen Raum, wo sie dann zusammen immer forschen. Das ist nämlich pink. Also quasi eine helle Mischung aus Rot und Blau. Mhm. Und das ist buchstäblich so, wenn sich's mischt. Und in dieser Gute-Nacht-Szene, da kann man das total schön an ganz wenigen Beispielen sehen. Alle verabschieden sich also in einen Raum. Wir können hier an der Stelle auch sagen, zum Glück ist Bär tot, weil es gibt nämlich genau 5 Schlafgemächer.
Ja, was ich übrigens als kleinen Einschub klasse finde, dass man die Leute in Räumen sieht, die denen gar nicht gehören. Da sind ja Bilder und so dran. Und das ist von Fremden. Das ist von Leuten, die wahrscheinlich tot sind. Finde ich total faszinierend.
Scully und Mulder gehen zuletzt in ihre Räume rein, die liegen gegenüber. Und Scully sagt noch so zu Mulder, so halb überzeugt, naja, zum Glück sind wir alle gesund. Sie haben sich gerade quasi kontrolliert. Niemand weist diese Flecken auf, die Bär hatte. Denken erstmal, sie sind vermeintlich gesund. Und Mulder sagt dann aber den Satz, vergessen Sie nicht, die Flecken, die der Hund hatte, sind alle wieder weg. Wir wissen also eigentlich nicht. Wir können was ausschließen. Niemand hat diese Flecken. Das bedeutet, niemand ist erstmal infiziert. Das bedeutet aber gleichzeitig nicht, dass niemand infiziert sein kann. Scully geht dann in diesen Raum rein, wie Christoph eben gesagt hat, einen Raum, der definitiv Scully nicht gehört, weil da sind so auch so Playboy-Poster an der Wand. Beruhigt sich dort kurz allein. Es gibt so einen ganz, ganz kurzen, friedlichen Moment. Wir haben blaues Licht. Sie macht eine Nachttischlampe an, die ist blau. Und dann sieht sie ein Foto auf dem Tisch und erinnert sich durch das Foto wieder daran, Moment, wir haben sich alle erschossen und wir wissen eigentlich immer noch nicht so richtig, warum. Wir wissen nicht, warum die sich erschossen haben oder warum die sich gegenseitig angegriffen haben. Und dann zieht sie ganz affektiert diesen Tisch und sich selbst aus diesem blauen Licht raus.
Ja.
Wir haben also einen Moment dieser Wissenschaft, des Protokolls, ich kann mich erstmal beruhigen, wir gucken morgen weiter und dann fällt ihr das ein und raus aus dem blauen Licht. Murphy, wir sehen Murphy wieder kurz, der hört so ein, da werden wir wieder dran erinnert, dass alle in einer stressigen Situation sind, weil Murphy hört wieder so ein Spiel, so ein Sportspiel, um sich zu beruhigen. Und Hodge analysiert. Hodge ist der medizinische Doktor, der schreibt alles auf. Ich finde das eine total coole Szene, wie unterschiedlich alle mit der Situation umgehen. Hodge schreibt quasi auf, wann hatte wer Berührung mit dem Blut, wann hatte wer Berührung, also ganz, 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 ganz analytisch. Wir sehen dann Nancy, die Toxikologin. Nancy weint. Nancy liegt im Bett und weint und liegt aber im blauen Licht. Mhm. Und dann dreht sie sich weg aus dem blauen Licht raus. Mhm. Dann sehen wir Mulder. Mulder hat geschlafen und wacht auf, hört etwas und sein Zimmer ist auch blau angeleuchtet. Das kommt durch außen, durch dieses Licht, ja. Durch das Fenster kommt so ein blaues Licht rein. Und er geht raus aus dem Zimmer und ist sofort in diesem roten Flur. Und dann kommt es zu einer bedrohenden Situation, weil er findet nämlich den getöteten Murphy.
Geil.
Und da gibt es ganz, ganz viele. Da gibt es auch am Anfang bei der Szene mit Bear. Es gibt auch verschiedene Farben von Türen. Man kann immer gucken, dass Leute aus einer blauen Tür in einen roten Raum kommen oder andersrum. Bear zum Beispiel geht dort von der blauen Tür in diesen roten Raum und wird dann quasi überwältigt, weil alle wissen, der ist es.
Man müsste diese Folge wirklich nochmal mit dem Farbschema am Kopf sehen. Das ist wirklich interessant. Und es kann kein Zufall sein.
Ich denke auch nicht.
Das ist so inszeniert. Und das, was du mit den Räumen beschrieben hast, wo die drin sitzen, das ist so whodunit-mäßig. Das könnte auch in einem Schloss sein. Alle Leute wissen, draußen geht ein Mörder um oder jemand von denen, die dort in den Zimmern sind, ist ein Mörder oder eine Mörderin. Und man sieht die einzelnen Charaktere einfach. Ich würde einen kleinen Sprung von dort machen, wenn sich diese Lage zuspitzt zu unserem zweiten Mexican Standoff. Wir haben nämlich dann zweiten und dann stehen sich Mulder und Scully gegenüber. Also die stehen sich da gegenüber und man merkt, die hadern miteinander, die haben Angst, die wissen nicht, was da Phase ist. Und also die bedrohen sich gegenseitig mit einer Pistole und glauben, dass der andere, nee, anders. Nur Scully glaubt, dass Mulder infiziert ist und Mulder glaubt, er wäre nicht infiziert.
Ja, das ist so ein bisschen, also ich glaube, die Situation ist die gleiche, aber es hat, glaube ich, was mit den Charakteren zu tun, weil Mulder wird auch irgendwann eingesperrt.
Darauf will ich gerade hinaus, kurz davor, weil Mulder senkt dann, man merkt, man sieht es richtig an seinem Gesicht, wie er so kurz überlegt und dann senkt er die Waffe. Das ist ein super Moment, nachdem das so erhitzt war. Nimmt er das raus und dann geht er. Und dann habe ich mich nämlich gefragt, senkt er die Waffe, weil er denkt, dass Scully recht haben könnte? Oder senkt er die Waffe, weil er glaubt, er kann sich auf Scully nicht mehr verlassen? Also ist da die Enttäuschung von der Beziehung? Oder denkt er, vielleicht habe ich es wirklich, Scully ist die Wissenschaftlerin, ich muss mich jetzt auf sie verlassen und gehe rein? Weil er sagt dann drinnen diesen Satz zu ihr, kurz bevor sie die Tür zumacht, sagt er, hier drin bin ich sicherer als sie.
Er sagt aber auch den Satz, ich möchte dir vertrauen.
Ja, ja. Das ist, für die Beziehung ist es wichtig, diese Szene.
Ich glaube, es geht hier auch ausschließlich um die, aus Mulders Perspektive geht es ausschließlich um die Beziehung und nicht um Wissenschaft. Und da sind wir ja wieder bei so einem Konflikt. Scully versucht das alles wissenschaftlich zu betrachten.
Ja, stimmt.
Und Mulder weiß, jetzt in dieser Situation kommen wir vielleicht jetzt gerade in diese Situation, wo wir unsere Waffen aufeinander richten, kommen wir vielleicht wissenschaftlich nicht weiter. Und dann ist das Einzige, worauf er sich verlassen kann oder worauf er sich verlassen möchte, sagen wir es mal so, ist das Vertrauen, was er in Scully hat. Und dann geht's. Genau. Für mich ist jetzt auch noch meine eigene Interpretation, für mich sieht das so aus wie, er weiß nicht, ob sie infiziert ist, aber das, was er machen möchte, ist, ihr zu vertrauen.
Genau, und der ist dann auch enttäuscht, kurz.
Ja.
Und das, ja, du hast recht, ich glaube, die reden mit zwei verschiedenen Stimmen. Und die eine ist die Stimme der Wissenschaft, die einfach sagt, von der Logik her muss es jetzt Mulder sein, er muss da rein. Und bei ihm ist es die emotionale Stimme, die sich in der Beziehung gekränkt fühlt. Die lösen das ja noch und so, das ohne Frage. Aber da brennt das zwischen denen. Und das finde ich klasse. Und damit sind die eigentlich an der Stelle sich uneiniger als die beiden Männer im Prolog, weil die sind sich dann schon einig, was zu machen.
Stimmt. Sie haben zumindest einen Moment, wo man sagt, okay, wir lösen das jetzt.
Genau, weil es ist nicht nur ein kurzer Moment der Klarheit, sondern auch ein Moment der gemeinsamen Klarheit.
Ja, aber mal ganz unabhängig von dem Witz, ist das ja auch ein Moment, der jetzt erstmal zeigt, wenn man jetzt mal ganz von dem Parasiten weggeht. Ich kann diesen Menschen, mit dem ich jetzt hier seit Wochen bin, der vielleicht ein Freund ist, wir wissen es nicht, wir gehen mal davon aus, der ein Freund ist, ich kann den nicht erschießen. Das, was ich nach eher schaffen könnte, ist es, mich zu erschießen.
Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Und das ist ja auch bei Scully und Mulder. Also letztendlich weiß es auch nicht Mulder, was Scully gemacht hätte. Und sie weiß es auch nicht bei ihm. Er hätte es ja auch haben können. So, man weiß es alles nicht. Ich muss bei der Infektion noch mal kurz bleiben. damit löse ich jetzt nicht den Whodunit auf, aber ich erzähle schon was, wie die das lösen können. Ja. Da habe ich mir immer eine Frage gestellt. Scully, ist das Scully, die darauf kommt, dass man zwei Würmer benutzen kann, weil die sich dann auffressen? Dass man nochmal den Wurm in einen Körper hineinlässt, in dem schon ein Wurm drin ist.
Sie ist auf jeden Fall dabei, als die das entdecken. Und sie macht es nicht alleine.
Das genau, und sie präsentiert das auch mit den Gläsern dann. Wo die Würmer sich, da werden zwei Gläser aneinander gestellt, in jedem Glas ist ein Wurm und die giften sich dann an.
So. Genau, wäre quasi der Parasiten-Fight Club, aber die kommen nicht rüber, weil die sind das Glas dazwischen.
Der verhinderte Mexican Standoff.
Der verhindert quasi den Mexican Standoff der Würmer. So ist es.
Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wenn das nicht funktioniert hätte und der eine Wurm hätte einfach den anderen gefressen, dann wäre das alles hinfällig gewesen, oder?
Ja.
Die Rettungsaktion.
Genau. Ja, ja, sie sagt ja dann auch irgendwann, wir haben jetzt nur noch einen lebenden Wurm.
Dann wäre das ziemlich blöd gewesen. Wenn einer einfach stärker gewesen wäre. Also das beruht ja alles auf der Hypothese, dass beide Würmer die gleichen Kräfte haben und sich gegenseitig töten und es keinen Gewinner gibt.
Genau, die lassen die Existenz des anderen nicht zu. Da hätte einer von denen hätte nochmal dann zum Krater gehen müssen und hätte nochmal einen Wurm zoomen müssen.
Richtig.
Ja, das ist eine ganz, 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 ganz grandiose Folge. Ich bin ein bisschen traurig, weil diese Folge ist natürlich in meinem Ranking auf Platz 1 und damit weiß ich, wenn jetzt keine Überraschung kommt, es wird nicht besser. Nein, aber ich habe mich ganz doll gefreut auf die Folge und möchte euch ermutigen, guckt euch diese Folge an. Ihr braucht auch gar nichts anderes gucken. Das spielt überhaupt alles nicht eine Rolle für diese Folge. Das ist ja auch das Schöne an diesen Folgen und hier ganz besonders, weil man ja auch so isoliert ist von der Außenwelt. Das heißt auch alles FBI und das spielt alles überhaupt keine Rolle, weil wir sind nur auf dieser Station. Und das ist ganz, ganz wunderbar.
Das wurde übrigens in einer Brauerei gedreht.
Okay.
Da hat man diese Station vollkommen nachgebaut. Es werden noch viele tolle Folgen kommen. Wenn ich die vergleichen müsste mit der besten Folge, die wir bisher gesehen haben, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, das ist das Nest. Die hat alles richtig gemacht, aber Ice hat alles besser gemacht.
Mhm.
Ich habe nichts zu meckern an das Nest. Das ist super, das ist tolle TV-Unterhaltung, wirklich gut. Aber Eis ist herausragend. Bestenfalls kommt das noch 5-mal oder so. Und da liegt es dann auch dran, dass man bestimmte Dinge einfach mag. So wie es vielleicht Folgen gibt, die von der Dramatik eventuell besser sind als Eis. Aber man mag zum Beispiel das Ambiente. Dann kommt da auch nichts ran.
Aber, und das ist ein Versprechen, wir finden immer was Schönes, was wir euch dann erzählen, wo es wir euch berichten können von der Folge. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon auf die nächste Folge und sage an dieser Stelle Tschüss.
Tschüss.